dieses Problem von sexualisierten Deepfakes ist einfach kein Randphänomen mehr. Es reicht heutzutage, ein Profilbild zum Beispiel von Instagram oder von LinkedIn zu nehmen. Und seit Jahren hätte es dir die Möglichkeit gegeben, für die Politik zu handeln. Allerdings hat man es immer als übertrieben abgetan und ja, ist doch eh alles so schnelllebig, da kommt man doch eh nicht hinterher.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über den Tag hinaus. Wir sind
Jan-Philipp Albrecht
und Imme Scholz, gemeinsam Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Heute sprechen wir mit Josephine Ballon. Sie ist Juristin und Co-Geschäftsführerin der Organisation HateAid, die sich für die Rechte von Betroffenen digitaler Gewalt einsetzt. Nach Stationen im Verbraucherrecht und im Bereich Legal Tech wechselte Josephine 2019 zu HateAid und leitet die Organisation seit 2023 gemeinsam mit Annalena von Hodenberg.
Über den Tag hinaus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Josephine, als HateAid habt ihr euch schon lange mit dem Thema digitale Gewalt und Hass beschäftigt. Das ist das, womit ihr angetreten seid. Und eure langjährige Arbeit zu dem Thema hat natürlich auch immer wieder deutlich gemacht, dass es hier bei der Frage Gewalt im Netz, Hass im Netz, um strukturelle Probleme natürlich geht, die angegangen werden müssen. Und ein strukturelles Problem, das jetzt ganz sichtbar geworden ist, ist eben zum Beispiel sexualisierte Gewalt im Netz. Das heißt also der Fall Ulmen Fernandes, der eben sehr deutlich gezeigt hat, dass da nicht nur strukturelle gesellschaftliche Probleme vorhanden sind, über die wir mit ihr reden wollen, sondern dass es eben auch eine erhebliche Schwierigkeit gibt, diese Probleme gesetzgeberisch zu adressieren, also Opfer zu schützen in diesem Fall. Und gleichzeitig dann auch, und das ist auch eine Frage, mit der ihr euch beschäftigt, durchzusetzen im Netz. Und da stellt sich erstmal aus unserer Sicht die Frage in eurer Arbeit, wie nehmt ihr die Situation wahr und was beschäftigt euch besonders, wenn es jetzt um diesen Fall Ulmen Fernandes vor allen Dingen geht?
Uns beschäftigt da besonders, dass natürlich der Fall von Colleen Fernandes ein besonders extremer Fall ist, wo sehr viele Aspekte einfach zusammenlaufen gleichzeitig, dass er aber natürlich bei weitem kein Einzelfall ist. Denn wir und andere Organisationen, wir weisen schon seit Jahren auf dieses Problem hin. Im Übrigen zum Teil auch gemeinsam mit Colleen Fernandes, die sich ja auch schon seit Jahren aufgrund eigener Betroffenheit dafür einsetzt und auch ihre Reichweite nutzt, um Betroffene aufzuklären und auf Handlungsbedarfe hinzuweisen. Ja, dass sich hier etwas ändern muss, weil dieses Problem von sexualisierten Deepfakes ist einfach kein Randphänomen mehr. Und es ist auch kein Phänomen mehr, was wenige Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, betrifft. Früher war das so. Da brauchte man, um halbwegs glaubhafte Deepfakes zu erstellen, Personen, von denen es öffentlich sehr viel Bildmaterial gibt. Das ist allerdings nicht mehr so. Wir hatten damals schon eine Petition, die 70.000 Leute unterschrieben haben zum Thema Face-Swap-Apps. Da musste man sich noch ganz viel Aufwand machen und man musste zwei reale Bilder zusammenfügen, um eben hier solches Bildmaterial zu erstellen. Und selbst das ist heutzutage nicht mehr nötig. Es reicht heutzutage, ein Profilbild zum Beispiel von Instagram oder von LinkedIn zu nehmen und es dann in einen KI-Bildgenerator einzufügen oder im Fall von Grok einfach nur auf Twitter hochzuladen, beziehungsweise auf X. Und das ist die Situation, in der wir aktuell existieren. Und seit Jahren hätte es hier die Möglichkeit gegeben, für die Politik zu handeln. Allerdings hat man es immer als übertrieben abgetan. Und ja, ist doch eh alles so schnelllebig. Da kommt man doch eh nicht hinterher. Und da muss man jetzt auch wirklich mal, darf man auch nicht übertreiben. Man darf jetzt ja auch nicht irgendwie alles strafbar machen. Da bin ich ja sogar dabei, aber das ist ja nun wirklich etwas, wo die Strafbarkeitslücken sehr, sehr offensichtlich sind. Da sprechen wir wahrscheinlich auch gleich noch drüber. Und deswegen verstehe ich das nicht. Und das beschäftigt uns natürlich. Aber ich möchte auch gerne positiv denken und nicht in der Vergangenheit leben und mich grämen, dass solange niemand was getan hat, sondern ich bin einfach froh, dass es jetzt einen politischen Handlungswillen gibt und dass sich jetzt was ändern kann.
Und das, was passiert im Zuge jetzt dieses Falles, ist, dass ein Gesetzesentwurf in den Bundestag eingebracht wird, der schon länger diskutiert wurde, auf den du auch schon angespielt hast jetzt. Da geht es um strafrechtliche Regelungen, geht es um zivilrechtliche, um strafprozessuale, also für die Strafverfolgungsbehörden, viele verschiedene Maßnahmen. Was ist der zentrale Punkt, der in diesem Gesetzesentwurf für euch eine Verbesserung herbeiführen wird? Und gibt es auch Punkte, wo ihr sagt, da reicht es nicht oder da schießt es vielleicht über das Ziel hinaus?
Dieses Gesetz läuft ja unter dem großen Obertitel Gesetz gegen digitale Gewalt. Das ist natürlich auch etwas hochgegriffen, weil es natürlich nur einige punktuelle Aspekte von digitaler Gewalt adressiert, die allerdings trotzdem alle wichtig sind. In erster Linie, und da hat die Vorgängerregierung ja schon dran gearbeitet und hatte da auch schon einen Entwurf fertig, geht es dabei auch um die Durchsetzung von Recht, vor allem vor den Zivilgerichten, zum Beispiel um Auskunftsansprüche, wie man eben ja die Betroffenen die Möglichkeit an die Hand geben kann, selbst auch durch eine gerichtliche Entscheidung an die Daten der Accountinhaber zu kommen, die Straftaten gegen sie begangen haben. Und das genau macht total Sinn, dass das eine richterliche Entscheidung sein muss. Aktuell haben wir das auch schon im Gesetz. Es funktioniert allerdings überhaupt gar nicht und muss deswegen dringend reformiert werden. Was jetzt dazugekommen ist, und das ist jetzt auch nicht erst in den letzten Wochen dazugekommen, sondern das war schon im Koalitionsvertrag so angedacht und es gab auch schon Bundesratsinitiativen aus 3 Bundesländern genau zu diesem Thema, dass nämlich auch sexualisierte Deepfakes strafbar gemacht werden sollen. Und da war lange unklar, wie genau und welche Handlung genau unter Strafe gestellt werden soll. Es sieht jetzt danach aus, als würde eine ziemlich umfassende Regelung vorgeschlagen werden, die sogar die Erstellung solcher sexualisierten Deepfakes, also noch bevor sie im Internet hochgeladen werden, unter Strafe stellt. Und es findet sich auch eine Regelung, allerdings nicht im Sexualstrafrecht, sondern in einem gesonderten Paragraphen, wo tatsächlich auch täuschende Deepfakes allgemein unter bestimmten Voraussetzungen unter Strafe gestellt werden. Und mein Fokus liegt natürlich auf der Regelung im Sexualstrafrecht, wo es um sexualisierte Deepfakes geht. Aber auch die andere Regelung ist für unseren Arbeitsbereich natürlich nicht irrelevant, wenn es zum Beispiel um Bikini-Fotos geht, die von der aktuellen Formulierung wahrscheinlich nicht erfasst wären. Das heißt, hier dürfen wir auf jeden Fall erwarten, dass eine Regelung kommt, die Betroffene besser schützen kann. Genau, ob sie an einigen Stellen zu weit geht, wenn wir es zum Beispiel ja mit täuschenden Deepfakes zu tun haben, die möglicherweise auch einen karikaturistischen Hintergrund haben, dann müssen, glaube ich, andere sich auch zu äußern, weil ehrlich gesagt, das ist in unseren Augen dann keine digitale Gewalt, die bei uns anlandet. Und es gibt natürlich auch Ausnahmen für Kunst, Wissenschaft und natürlich ja erlaubte Satire und Kritik. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das Justizministerium sich entschieden hat, diese Ausnahme einzubauen, denn natürlich muss es möglich sein, in bestimmten gekennzeichneten Situationen auch Deepfakes zu nutzen, um ja Kritik zu üben beispielsweise.
Das habt ihr auch immer wieder thematisiert, dass also Meinungsfreiheit und die Grenzen der Meinungsfreiheit Hand in Hand gehen, dass es zwei Seiten auch einer Medaille sind und es ohne eben auch feste Grenzen am Ende auch schwierig ist, Meinungsfreiheit und Freiheit für alle zu garantieren. Das ist ein schwieriger Abwägungsprozess, der hier erfolgen muss. Gleichzeitig ist auch klar, Lücken im Strafrecht zu schließen, ist das eine. Das andere scheint doch immer wieder deutlich zu werden, ist auch die Frage, wie werden eigentlich die Strafverfolgungsbehörden, wie wird eigentlich die Justiz, die Ermittlungsbehörden, wie werden die eigentlich ausgebildet in diesen Bereichen und sind die dafür überhaupt ausgestattet, diese Themen ordentlich zu bearbeiten? Manchmal bekommt man so ein bisschen das Gefühl, jetzt auch bei dem Fall von Colin Fernandes, dass das ja auch eine Frage ist, wo Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden möglicherweise an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch überfordert sind, vielleicht gar nicht die unbedingt die Kapazitäten haben. Wie schaut ihr auf diesen Bereich des Themas?
Ich glaube, man muss hier zwei Aspekte sehen. Das eine ist in der aktuellen gesetzlichen Situation, wo die Verbreitung solcher sexualisierten Deepfakes als Urheberrechtsverstoß, als Verletzung des Rechts am eigenen Bild behandelt wird, gibt es für die Strafverfolgungsbehörden kaum Ermittlungsanreize. Denn es handelt sich ja maximal um ein Bagatelldelikt, muss man leider so sagen. Also das ist ein Delikt, wo die Betroffenen in jedem einzelnen Fall selbst innerhalb von 3 Monaten einen Antrag auf Strafverfolgung stellen müssen, also ein absolutes Antragsdelikt. und gleichzeitig ein Privatklagedelikt. Und das ist noch viel schlimmer, denn Privatklagedelikt bedeutet, dass die meisten Betroffenen, die eben Anzeigen stellen, weil sexualisierte Deepfakes von ihnen verbreitet wurden, nach ein paar Wochen oder Monaten einen Brief nach Hause bekommen, wo drin steht, mangels öffentlichen Interesses haben wir das Verfahren eingestellt und auf den Privatklageweg verwiesen. Und wenn sie sich dann an eine anwaltliche Vertretung wenden, sagt die ihnen, ja, dieser Privatklageweg, das macht keiner. Das kostet nur Geld und das hat keine Aussicht auf Erfolg, das hat keine praktische Relevanz. Und das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht. Und deswegen habe ich mich auch nach langer Überlegung dafür ausgesprochen, dass es einen neuen Straftatbestand braucht, der auch adäquat diesen schweren Eingriff in das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung abbilden kann und der dann eben auch echte Ermittlungsanreize bietet, sodass eben nicht reflexhaft Verfahren eingestellt werden, weil es eben nicht so einfach ist, herauszufinden, wer dahinter steckt und weil ja eben einfach auch die Justiz natürlich überlastet ist und deswegen auch mit ihren Ressourcen wirtschaften muss. Das heißt, da kann man sich zumindest von erhoffen, dass in Zukunft mehr Anstrengungen entfaltet werden, um eben auch dahinter zu kommen, wer diese Bilder verbreitet hat und eben Unterstützungsmöglichkeiten auch anzubieten. Die zweite Frage ist natürlich, ist die Justiz und ist die Polizei vor allem auch dafür ausgebildet, da zu ermitteln? Und das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, denn Justiz ist Ländersache und das gilt dann eben auch für die Ausbildung in vielen Bereichen. Das heißt, es wird nach wie vor nicht flächendeckend perfekt sein. Allerdings mit der steigenden Relevanz des Themas gibt es natürlich auch mehr Fortbildungsangebote, die dann hoffentlich auch nach und nach in Anspruch genommen werden. Wir zum Beispiel machen das auch in einigen Bundesländern, dass wir sogar auch fest im Programm stehen, um eben über das Thema bildbasierte digitale Gewalt aufzuklären. Vor allem natürlich über die Betroffenenperspektive, aber auch einfach Erfahrungsschätze aus Verfahren in diesem Bereich teilen. Und so dass man sich erhoffen kann, dass sich etwas bewegt. Aber dafür müssen wir eben auch die Evidenz aufzeigen. Und da auch da hilft ein neuer Straftatbestand. Denn dann können wir endlich auch aus den Strafverfolgungsstatistiken ablesen, wie viele Leute das betrifft und wie viele Verfahren es gibt und sehen nicht nur ja, Verfahren wegen des Rechts am eigenen Bild.
Ja, ich fand diesen Punkt zuletzt sehr wichtig, den du angesprochen hast, dass es einen neuen Straftatbestand braucht, um Ermittlungsanreize zu erzielen, aber auch, um deutlich zu machen, dass es ein öffentliches Interesse daran gibt, dass diese Form von digitaler sexualisierter Gewalt, die sich ja insbesondere gegen Frauen richtet, dass das nicht geht. Und ja. Ich habe da eine Frage, spiegelt sich, wie ist es bei euch, bei den Personen, die ihr selber beratet auch, das Mengenverhältnis zwischen Männern und Frauen? Ich habe von einer Studie gehört, die im US-Kongress gemacht wurde, wo geguckt wurde, welche Abgeordnete sind betroffen von sexualisierter digitaler Gewalt und das waren Frauen. Das waren 25 Frauen und ein Mann. Wie ist das bei euch ähnlich?
Wir beraten ja zu allen möglichen Formen digitaler Gewalt, nicht nur zu sexualisierter digitaler Gewalt. Und wenn man darauf guckt, ist das Verhältnis nicht ganz ausgeglichen, aber es sind ja weniger als 70% Frauen und der Rest sind eben Männer in der Beratung. Und das genau zeigt, dass natürlich die Betroffenheit von digitaler Gewalt insgesamt schon ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist und vor allem auch ein geschlechterübergreifendes Phänomen. Allerdings, gerade wenn man eben in diesen sexualisierten Bereich guckt, dann gibt es natürlich ein eklatantes Missverhältnis, weil die Erfahrung von Frauen im digitalen Raum einfach ist, wenn sie digitale Gewalt erfahren, dann ist es mit ziemlicher Sicherheit in irgendeiner Form geschlechtsspezifisch und meistens eben auch sexualisiert. Denn dann geht es sofort über die Gürtellinie, dann geht es nur noch um den Körper, um die Sexualität. Es gibt keine Kritik an einer Sache oder an einer Position, sondern sie werden eben auf genau das reduziert, auf ihr Geschlecht, auf ihren Körper. Und da sind natürlich dann auch diese bildbasierten Formen digitaler Gewalt ganz besonders für prädestiniert, weil es eben in unserer Gesellschaft so einfach ist, eine Frau zu diskreditieren und, ich sage jetzt mal ganz salopp, fertig zu machen, indem man einfach solches Bildmaterial von ihr erstellt, was heutzutage wenige Sekunden dauert und hochlädt. Weil der Eindruck, der dadurch erweckt wird, der reicht schon aus, um sie dauerhaft zu beschädigen. Wohingegen man sich, genau, wenn man eben ja Männer angreift, doch etwas mehr einfallen lassen muss und sich entweder tatsächlich mit ihrer Position auseinandersetzen muss oder dann natürlich auch Gewaltandrohungen sich ausdenken muss, weil genau das eben dann doch etwas mehr erfordert. Und das ist eine Beobachtung, die wir auch schon seit Jahren machen und wo natürlich dann eben auch diese neuen technischen Phänomene einfach nicht vor zurückschrecken. Also es gibt ja seit Jahren auch schon viele, gerade junge Frauen, die Dickpics zugeschickt bekommen oder Aufrufe auf irgendwelchen Pornoseiten, wo Telefonnummern gepostet werden, jetzt hier ganz viele Dickpics hinzuschicken. Und diese ganzen Dinge sind alle nicht neu und es ist deswegen in meinen Augen auch nicht verwunderlich, dass neue technische Möglichkeiten auch zuerst zu diesem Zweck verwenden.
Ja, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass diese Verteilung auf die Geschlechter von digitaler Gewalt, aber dann eben auch sexualisierte, dass sie sexualisierte Form annimmt, dass das gesellschaftliche Machtverhältnisse abbildet, widerspiegelt und damit dann eben auch deutlich macht, dass tatsächlich politisches Handeln erforderlich ist und auch rechtliches Handeln, um dem was entgegenzusetzen, gerade auch angesichts der immer stärker werdenden antifeministischen Diskurse im Netz generell, aber auch im politischen Verhältnis. Also in dieser US-Studie wurde auch deutlich, dass tatsächlich gegen Frauen vorgegangen wird, mit der Absicht, sie über solche sexualisierten Bilder zu erniedrigen, zu demütigen und eben deutlich zu machen, das ist hier nicht euer Platz, Politik zu machen.
Genau, geht eben genau darum. Es geht darum, zu zeigen, welche Rolle die Frau in der Gesellschaft haben sollte. Und die ist eben gerade nicht, sich selbstbewusst im Internet zu präsentieren und sich zu gesellschaftlich relevanten Themen zu äußern, sondern die ist eben, genau, ja, die Sexualität und natürlich der häusliche Bereich, auf den es sich dann häufig bezieht. Und was wir auch häufig sehen, sind Angriffe auf die Glaubwürdigkeit von Frauen, die sich mit Emotionalität und Irrationalität beschäftigen, wo dann eben gesagt wird, ja, das kann man ja eh nicht glauben, weil die ist ja komplett hysterisch und deswegen hat sie sowieso keine Kompetenz für irgendwas.
Ja, genau. Das Interessante ist jetzt, wenn man auf die Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, wenn man davon jetzt ausgeht, was können Frauen tun? Bei dieser Studie im US-Kongress sind die Abgeordneten informiert worden und die haben es geschafft, innerhalb von 48 Stunden sämtliche Inhalte aus dem Netz fast in allen Fällen rauszukriegen. Aber die Erfahrung von, jetzt sage ich mal, normalen Frauen, wenn die im Netz mit diesen Dingen, diesen Angriffen konfrontiert sind, die vorgesehenen Wege, also die Meldewege zu nutzen, die machen die Erfahrung, dass das unheimlich schwer ist. Dass es schwer ist, sie zu finden, dass also die Betreiber von Programmen oder von Plattformen ihrer Pflicht, Meldewege leicht zugänglich zu machen, würde ich sagen, damit sie genutzt werden können für solch einen Missbrauch, nicht nachkommen. Was ist da eure Perspektive drauf und was würdet ihr da vorschlagen, muss da eigentlich passieren?
Gerade wenn wir über sexualisierte Deepfakes sprechen, dann würde ich sogar nicht nur sagen, dass es ja darum geht, dass vielleicht die Meldewege mal verbessert werden sollten und dass man sich keine Mühe gibt, gut erreichbar zu sein, sondern das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Man legt es ja gerade darauf an.
Ja.
Und das betrifft natürlich Privatpersonen, aber sogar auch Personen des öffentlichen Lebens. Über Jahre war eine Seite online, die ist jetzt weg, deswegen kann ich sie einfach auch nennen, ohne zu riskieren, dass alle Leute draufgehen. Die hieß MrDeepfakes.com. Und da war es so, dass man dort eigentlich von jeder Frau des öffentlichen Lebens und im Übrigen auch fast von jeder Bundestagsabgeordneten im deutschen Parlament Deepfakes finden konnte. Dort wurden auch Anleitungen geteilt, wie man diese Bilder gut erstellen kann. Und wir haben unter anderem auch Anzeigen gegen diese Plattform erstattet. Und am Ende war es eine Presserecherche, die tatsächlich diejenigen ausgemacht hat, die irgendwie dahinter stehen und auch einiger regulatorischer Druck, vor allem aus Großbritannien und Australien, der dann mutmaßlich dazu geführt hat, dass die Seite geschlossen wurde. Aber über Jahre war das online und keiner hat was dagegen gemacht. Unsere damalige Außenministerin Annalena Baerbock war da wirklich in Videos abgebildet, die man sich eigentlich kaum vorstellen wollte. Und trotzdem konnte keiner was dagegen tun. Und so ist es eben leider auch mit vielen anderen Webseiten. Das sind vor allem kleine Porno-Plattformen, das sind zum Beispiel auch so File-Sharing-Dienste, wo man so ganze Datenpakete hochladen kann und sich zum Teil nicht mal ein Profil anlegen muss, die dann zum Beispiel auch sehr komfortabel in der Google-Bildersuche zusammenlaufen, wo man dann eben nicht mehr in den hintersten Ecken des Internets danach suchen muss, sondern sie relativ einfach auffinden kann. Und das ist ja ein Geschäftsmodell, für das es eine Nachfrage gibt, und zwar offenbar keine geringe. Noch dazu liegen eben diese Nudification-Apps, die ja eben teilweise genau damit beworben werden, dass sie Frauen ausziehen können und im Übrigen auch mit männlichen Körpern gar nicht umgehen können, wenn man es versucht. die liegen ja kostenlos im App Store, können binnen weniger Sekunden runtergeladen werden, sodass es natürlich auch dann wenig verwunderlich ist, dass es da eigentlich kein Unrechtsbewusstsein für gibt. Das heißt, ich würde tatsächlich sagen, es ist eher das Problem, dass es diese Nachfrage gibt, die dieses Geschäftsmodell bedient und wir offensichtlich im Internet einfach nur sehr schwer eine Handhabe dagegen finden. Wir haben jetzt zum Beispiel selbst die Situation, dass auf einer sogar sehr großen pornografischen Plattform, da haben wir gemeinsam mit dem BFF eine Beschwerde eingereicht, weil sie eben genau diese Kontaktwege nicht eingerichtet haben. Und genau, da gab es jetzt eben die Rückmeldung, dass man einfach im Sitzland der Plattform noch nicht so weit sei, dass deswegen noch keine ausreichenden Kompetenzen gäbe und man deswegen aktuell leider nichts machen könne. Und das, genau, ist einfach sehr, sehr schockierend, selbst dann, wenn wir eben nicht über komplett nischige Seiten sprechen, wo nicht so viele Menschen draufklicken. Und da gibt es eben keinen Willen offenbar, da tatsächlich ja was dagegen zu tun. Und natürlich in sozialen Netzwerken, das haben wir auch gelegentlich, aber da ist es dann eben doch sehr viel leichter, dieses Bildmaterial auch zu entfernen. Aber auch wenn es eben auf eine Meldung hin entfernt wird, kostet es Ressourcen. Es kostet emotionale Ressourcen und natürlich auch Zeit und oft auch Geld, da überhaupt hinterherzukommen. Denn wenn solche sexualisierten Deepfakes kursieren, dann ist die Lage oft sehr, sehr unübersichtlich, weil sie sich auf vielen kleinen Seiten verteilen, auf viele Profile verteilen. Man hat ja auch nicht überall Zugriff in sozialen Medien. Und das dann erstmal zu finden, das ist schon eine enorme Anstrengung und die kann einen auch über Jahre beschäftigt halten.
Ja, ich finde da eure Unterstützungsarbeit, die ihr leistet über eure Seite, wunderbar, weil ihr ja erst einmal ganz konkret an der Person ansetzt, die da angegriffen wird und sagt, wie sie sich selber schützen kann, wie sie diese 5 Schritte oder 10 Schritte, die sie da unternehmen kann, das finde ich sehr, sehr hilfreich. Aber die andere Frage, die ich habe, ist, ändert sich denn an den Märkten sozusagen für diese Geschäftsmodelle etwas mit dem Gesetzesvorhaben, das jetzt Frau Hubig entworfen hat? Oder ist da noch mehr nötig?
Es ist auf jeden Fall noch mehr nötig. Allerdings rechne ich damit, dass sich schon was ändern kann. In Großbritannien zum Beispiel hat die Einführung einer strafrechtlichen Regelung, die sich explizit auf sexualisierte Deepfakes bezieht, dazu geführt, dass einige Seiten tatsächlich geschlossen wurden, weil die Betreiber offenbar erkannt haben, dass es keine legale Betätigung ist oder auch keine Möglichkeit mehr gibt, die Seite eigentlich legal anzubieten. Da kursieren ja dann auch immer direkt Anleitungen, wie man das erstellen kann. Theoretisch die Anleitung zu einer Straftat sein könnte, weil in den seltensten Fällen ja tatsächlich das Einverständnis vorliegt. Das heißt, ich rechne schon damit, dass es eben auch einen Druck geben wird, zum Beispiel auch auf die App-Stores, solche Nudification-Apps, die eigentlich einzig und allein den Zweck dienen, pornografisches oder sexualisiertes Material zu erstellen, dann eben auch runterzunehmen, an Hosting-Provider, solchen Webseiten eben keine Plattform zu bieten. Und das reicht aber natürlich nicht aus. Was ich mir zumindest davon erhoffe, ist dem Ganzen die Breitenwirksamkeit zu nehmen. Das, was ich vorhin meinte, dass es eben gar kein Unrechtsbewusstsein in der Bevölkerung auch gibt. Denn natürlich gibt es immer Menschen, die genug kriminelle Energie haben, um am Ende doch sich mit einem eigenen Bildbearbeitungsprogramm hinzusetzen und Deepfakes zu erstellen. Aber was ich viel schlimmer finde, ist, dass es eben ja einfach so im App Store rumliegt oder nur 3 Klicks eigentlich braucht, um das im Browser auch zu finden, weil das natürlich zum Missbrauch geradezu einlädt.
Ja, das stimmt. Jan, du hast dich ja in deiner Zeit im Europäischen Parlament sehr stark mit der Regulierung von digitalen Plattformen beschäftigt. Was würdest du dazu noch sagen?
Ich glaube, der Punkt von Josefine, dass es einfach im Vergleich zu früher viel einfacher ist, an all diesen Angeboten irgendwo anzudocken und irgendwas machen zu können und damit eine Breitenwirksamkeit zu erreichen. Dieser Punkt ist einfach der zentrale Punkt, der sich in den letzten 20 Jahren verändert hat. Und wo klar ist, das sehe ich auch so, dass die Politik viel zu lange gebraucht hat, um darauf adäquat zu reagieren. Und es ist gut, dass sich jetzt was tut. Gleichzeitig ist aber auch klar, das würde ich auch sagen, dass wir da noch lange nicht an dem Punkt sind, dass wir dieser neuen Realität der Social Media Welt, in der eben auch wirklich schwierige Dinge schnell verbreitet werden können, schon gerecht werden. Und das wäre auch eine Frage, die ich nochmal an dich habe, Josefine, weil es hat sich einfach wirklich ja so jetzt entwickelt, dass viele Menschen das Gefühl haben, digitaler Hass und digitale Gewalt sind irgendwie legitime Instrumente der Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit. Ja, und das ist sicherlich so entstanden, weil ganz viele Menschen einfach das Gefühl hatten, oh, Social Media, diese Plattformen und so weiter, die haben mich jetzt dazu befähigt, das zu machen. Und ich werde gesellschaftlich eigentlich viel weniger sanktioniert, als wenn ich das auf der Straße tue. Ja, wo die Leute zugucken und sagen, was soll das jetzt hier? So, ja, und im Netz wird das halt einfach geduldet. Die Frage ist ja schon so ein bisschen, wie kommen wir aus dieser Lage eigentlich wieder raus mit Blick auf Social Media und die digitalen Plattformen? Und wo siehst du da die Ansatzpunkte, gerade auch, weil die Algorithmen und wie das alles stattfindet, dieses Befördern von starken Auseinandersetzungen bis hin zu Hass als eigentlich Profitlogik dieser Plattformen, ja dagegen sprechen, dass man da irgendwie vorankommt?
Ja. Das ist eine gute Frage und ich wünschte, ich hätte die eine Antwort. Ich denke, dass wir mal damit anfangen sollten, die Regulierung, die es ja nun schon gibt, vor allem den Digital Services Act, aber auch natürlich andere Regulierungsvorhaben, nicht zurückzufahren, sondern im Gegenteil eher sogar einfach mal wirklich effizient durchzusetzen. Oder vielleicht nicht nur effizient durchzusetzen, sondern sogar auch sehr entschieden durchzusetzen. Denn das ist ja leider etwas, woran es in den letzten Monaten oder man muss sogar schon sagen, seit über einem Jahr einfach krankt. Wir haben die Gesetze und es gibt zum Teil evidente Verstöße dagegen, vor allem von sehr großen Online-Plattformen, die einfach nicht geahndet werden, weil zum Beispiel auf eine Einigung im Zollstreit gewartet wird. Und das ist natürlich nicht die beste Incentivierung, um dann tatsächlich auch auf die Einhaltung unserer Gesetze zu bestehen. Denn das ist ja auch das Problem. Es geht ja nicht mehr nur länger darum, dass Menschen gemerkt haben, oh, im Internet kann ich Sachen sagen, die ich auf der Straße nicht sagen kann, ohne dass mir Konsequenzen drohen, sondern es ist ja mittlerweile auch ein politisches Werkzeug geworden. Das muss man ja sagen. Also heutzutage wird Rechtsdurchsetzung im Internet, also die Anwendung geltenden Rechts, was seit Jahren im Strafgesetzbuch steht, im Internet als Zensur betitelt. Und das ist ja mittlerweile nichts, was man nur in nischigen rechtsextremen Blogs irgendwie nachlesen kann, sondern teilweise mittlerweile ja eben sogar auch in der sehr breiten wirksamen Presse und was da auch immer wieder diskutiert wird. Das heißt, es ist natürlich auch ein politischer Kampf, der hier durchgeführt wird, der am Ende des Tages wenig mit Meinungsfreiheit zu tun hat, sondern wo es vor allem darum geht, ja, zu klären, gesellschaftlich auszuhandeln, wer die Macht über den digitalen Raum haben soll. Und da gibt es eben natürlich diejenigen, die sich seit Jahren darauf verlassen konnten, dass ihnen vor allem soziale Netzwerke da ein sehr wirksames Werkzeug an die Hand geben, um andere einzuschüchtern, um sie aus dem öffentlichen Diskurs zu verdrängen und am Ende, obwohl sie eigentlich damals zumindest noch relativ wenige waren, den öffentlichen Diskurs quasi an sich zu reißen. Und die Plattformen, die damit viele Jahre Geld verdient haben, weil sie mit extrem polarisierenden Inhalten einfach am besten ihr Geschäftsmodell betreiben können. Das heißt, die haben auf jeden Fall die gleichen Interessen und ziehen an einem Strang. Und man kann es in den USA gerade sehr gut sehen, wie eben die Tech-Konzerne gemeinsam mit der Regierung versuchen, Druck auszuüben auf die EU, damit eben die Digitalregulierung, die sie als störend empfinden, nicht durchgesetzt wird. Das heißt, sie haben einfach die gleichen Interessen und genau, versuchen diese eben mit Nachdruck zu verfolgen und haben deswegen da so einen ja, politischen Kulturkampf irgendwie angezettelt. Und da müssen wir uns ja mittlerweile auseinandersetzen, wie wir dem beikommen können. Also wir haben gute Regeln, die, wenn wir sie durchsetzen würden, zumindest die Situation deutlich verbessern würden. Aber wir können es eben nicht, weil es politischen Widerstand dagegen gibt. Wir sehen es in Deutschland, werden polizeiliche Meldestellen gegen Hass im Netz werden mittlerweile zurückgefahren, wo wir jahrelang darauf gedrängt haben, dass in den Bundesländern spezialisierte Stellen bei der Polizei und Staatsanwaltschaft eingerichtet werden sollen. Und da ist man eben mittlerweile einfach politisch sehr zurückhaltend, weil offenbar das Gefühl besteht, dass das von der Bevölkerung nicht mehr gewünscht ist. Und ich bin mir da nicht so sicher, ob das tatsächlich so ist. Weil die Situation hat sich eigentlich nicht verändert. Seit 2019 zeigt Studie um Studie, dass aus Angst vor digitaler Gewalt die Menschen sich nicht mehr trauen, sich an politischen Diskussionen im Netz zu beteiligen. Ich glaube, dass da in der Öffentlichkeit doch einfach sehr viel lauter getöst wird, als es tatsächlich, ja, als es tatsächlich dann dem Willen eigentlich der breiten Wählerschaft entspricht. Man sieht das auch in Umfragen zum Beispiel dazu, wie man mit X und Grog verfahren sollte. Da sprechen sich sehr viele Menschen, über 80% der Menschen dafür aus, dass man hier wirklich durchgreifen sollte und im Notfall Rock verbieten sollte, wenn sie sich nicht an die Regeln halten. Und das zeigt schon, es gibt einen ganz großen Bedarf für mehr Handlung.
Aber wie du sagst, es gibt eben eine ganz große Verquickung zwischen staatlichen und politischen Machtinteressen auf der einen Seite und eben den Interessen, gewerblichen Interessen von Plattformanbietern. Ganz klar zu sehen bei Elon Musk und Donald Trump, wo du über Grok sprichst. Und ich meine, auch ein Elon Musk verhält sich ja selbst auf seiner eigenen Plattform an vielen Stellen entgegen der Gesetzeslage hier. So, ja, und auch ein Donald Trump, ja, und die haben gemeinsam Oppositionelle in dem eigenen MAGA-Camp sozusagen diskreditiert auf diesen Plattformen. Die nutzen das als Instrument und als Medienmachtinstrument auch. Lange Zeit wurde immer wieder gesagt, naja, hier handelt es sich um Internetplattformen. Und die leiten ja nur die Posts von Menschen und Inhalte von Menschen von A nach B. Und deswegen müssen sie gar nicht verantwortlich sein und gemacht werden für die Inhalte, die da von A nach B geschoben werden. Anders als zum Beispiel eine Zeitung, wie weiß ich, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die muss gerade stehen für das, was in ihrem Text von ihrem Redakteur da steht. Im Zweifel zivilrechtlich oder auch möglicherweise strafrechtlich dafür gerade stehen, ja. Und da stellt man sich doch so ein bisschen die Frage, ist das nicht die grundlegende Fehlentwicklung, dass man diese Plattformen über Jahre hinweg genauso behandelt hat wie ein Medium und gesagt hat, naja, nicht genauso wie behandelt wie Medium, sondern genauso behandelt hat wie im Grunde genommen ein Telekommunikationsunternehmen, ja, also oder wie ein Stromanbieter oder so, ja, dass man sie von dem, was die Leute mit dem Strom oder mit den Telefonaten machen, komplett freilässt. Da scheint mir irgendwie eine Diskussion zu sein, die geführt werden muss auf europäischer Ebene.
Die muss unbedingt geführt werden. Und ich erlebe leider gerade auf europäischer Ebene, dass man diese Diskussion nicht gut führen kann. Denn allein Zweifel an den aktuellen Haftungsregelungen und den sehr umfangreichen Privilegien vor allem für diese Online-Plattform zu äußern, führt oft zu einem reflexhaften Abwehren. Und genau, man sagt, nein, also wenn wir das jetzt machen, dann haben wir Upload-Filter und dann ist die Meinungsfreiheit im Internet gestorben. Ich glaube, dass es einen Zwischenweg gäbe. Und wir müssen zunächst in meinen Augen einmal hinterfragen, sind denn wirklich soziale Netzwerke in den Händen von großen Tech-Konzernen mit ganz klaren, mittlerweile ja auch politischen Interessen, mit denen sie auch nicht hinterm Berg halten, wirklich der Ort, wo wir jetzt darauf hoffen, dass sie die Welt demokratisieren und die Meinungsfreiheit weltweit hochhalten und irgendwie zu Garanten der Meinungsfreiheit in der Welt werden, wenn man dort nutzergenerierte Inhalte veröffentlichen kann? Ich glaube, das ist eben schon sehr, sehr lange nicht mehr der Fall. Und trotzdem werden sie eben immer noch verteidigt. Und es wird immer wieder gesagt, ja, aber in autokratischen Regimen sind sie doch so wichtig. Wobei wir eigentlich ja auch weltweit schon sehen können, dass sie in autokratischen Regimen dann auch einfach abgeschaltet werden oder eben den Regeln dieses Regimes unterworfen werden und das auch freimütig tun, wenn es eben darum geht, ihr Geschäftsmodell am Laufen zu halten. Und das ist die erste Grundannahme, die ich verkehrt finde. Ich bin der Meinung, dass man eben diese Plattform nicht behandeln kann wie irgendein Blog, wo man was irgendwie draufschreiben kann, sondern wir müssen einfach ja uns eingestehen, dass sie die Regeln unseres öffentlichen Diskurses bestimmen nach ihren Profitinteressen und eben nicht diese passive Leinwand sind, wo wir einfach irgendwas draufschreiben, sondern ganz gezielt in diesen Diskurs einfach auch eingreifen. Und in meinen Augen sind diese Haftungsprivilegien natürlich berechtigt, denn wenn es eine komplette Kontrolle gäbe, gäbe es keine nutzergenerierten Inhalte mehr und dann eben auch keine sozialen Netzwerke, die ja auch durchaus positive Effekte entfalten können. Sonst würde ich meinen Job ja auch nicht machen, weil wozu denn eigentlich? Ja. Dann kann ich auch einfach sagen, wir sollen sie abschalten, aber das wollen wir ja gerade nicht. Aber es kann eben auch nicht sein, dass Plattformen, die gegen das Gesetz verstoßen, die sich so eklatant nicht um die Rechte von Nutzenden scheren und auch nicht um das demokratische Gemeinwohl scheren, einfach völlig ohne jede Nachfrage von diesen Haftungsprivilegien profitieren können.
Das ist doch der entscheidende Punkt, weil, also genau. Ich meine, wenn eine Plattform tatsächlich neutral bleibt und weitestgehend sich eben selber gar nicht einmischt in die Inhalte, die da geteilt werden, dann gibt es ja durchaus gute Gründe zu sagen, ja, das sollte dann auch privilegiert werden. Da muss man immer noch darüber reden, wie man die Menschen, die da was posten, möglicherweise zur Rechenschaft ziehen kann für das, was sie posten, damit das im Rahmen auch der Rechtslage stattfindet. Aber Stichwort Uploadfilter oder Einflussnahme, das ist ja genau das, was diese Plattformen in ihren eigenen Interessen also die ganze Zeit machen. Die kuratieren doch hoch und runter durch den Algorithmus und analysieren doch jedes einzelne Wort und jeden Pixel, den ich da poste. Ja, also es ist ja nicht so, dass wir das jetzt gesellschaftlich aufoktorieren würden, sondern es findet die ganze Zeit statt. Die Frage ist, nach welchen Regeln? Wer setzt die Regeln, oder?
Es findet die ganze Zeit statt und wir stimmen dem ja sogar zu. Jede Person, die sich ein Konto anlegt in einem sozialen Netzwerk, stimmt, wenn man mal in die AGB guckt, sehr umfangreichen Verwertungsrechten zu. Also das ist quasi, als würden wir denen die Rechte einräumen an allem, was wir da reinschreiben, an allem, was wir posten und nicht nur an allem, was wir aktiv tun, sondern auch an allem, was wir einfach nur anklicken, wie lange wir auf dieser Seite verweilen, weil natürlich werden diese Daten erhoben, um sie dann in Werbeumsätze umzuwandeln.
Das ist eine Werbeautokratie, der ich da zustimme.
Genau, weswegen ich auch der Meinung bin, dass die Werbetreibenden auch mehr Verantwortung tragen, als es in der öffentlichen Debatte sich oftmals so widerspiegelt. In meinen Augen müsste es klare Sicherheitsvorgaben geben, die ein bisschen über das hinausgehen, was eben auch in der aktuellen gesetzlichen Regelung drin ist. Klare Transparenzvorgaben, klare Vorgaben auch an die Verantwortlichkeit. Und natürlich auch an die Sicherheitseinstellungen, die Nutzenden zur Verfügung gestellt werden. Und nur eine Plattform, die sich vollumfänglich an diese Regularien hält, an diese genormten Vorgaben hält, die darf dann eben auch von den Haftungsprivilegien profitieren. Quasi in so einer Art Zweifelssatz. Im Zweifel, wer sich nicht daran hält, haftet erstmal bis zur weiteren Aufklärung. Das wäre ein System, was ich persönlich befürworten würde. Aber wie gesagt, es gibt eben daran oder an solchen Überlegungen auch immer wieder viel Kritik, aus Angst eben vor einer gesetzlichen Pflicht zur Überwachung, die sich in meinen Augen wenig von dem unterscheiden würde, was ohnehin schon passiert, auf Grundlage dessen, was die Plattformen in Anführungszeichen freiwillig machen.
Mhm. Du skizzierst da einen ganz anderen Umgang mit Plattformen, auch eine andere Definition von Verantwortung. Also du sagst, dass auch die kommerziellen Betreiber von Plattformen eine öffentliche Verantwortung haben und hast es auch damit belegt, dass eben zunehmend bei Umfragen, es gab auch vor kurzem wieder eine, Menschen ungerne diese Plattform für Diskussionen nutzen, weil sie die gewaltvolle Reaktion auf das, was sie sagen, fürchten. Also die Einschränkung von demokratischen Diskursräumen. Das ist das Gegenteil von dem, was da unter Freiheit verteidigt, in Anführungsstrichen, wird. Und ihr habt das ja selber auch zu spüren bekommen von den USA. Also ihr habt euch mit den US-Plattformen nicht angelegt, um sie kaputt zu machen, sondern um öffentliche Ansprüche vorzutragen.
Ja.
Vielleicht kannst du uns da nochmal vom Stand erzählen, wie ihr das, was das für eure Arbeit jetzt auch bedeutet.
Ja, sehr gerne. Genau, wir setzen uns ja schon sehr lange dafür ein, dass wir Betroffene stärken von digitaler Gewalt, also quasi diejenigen, die verdrängt werden sollen, weiter online bleiben können, weiterhin Teil der Meinungsbildung sein können. Wir haben auch einige größere Gerichtsverfahren gegen Online-Plattformen, also zum Beispiel auch gegen Google als Suchmaschine, aber auch gegen X und gegen Meta, also Facebook als Plattform angestrengt und uns auch im Digital Services Act sehr stark gemacht für gute Nutzendenrechte und haben da auch eben die ersten 2 Jahre der Implementierung begleitet und eben uns genau angeguckt, wie werden zum Beispiel Meldewege, wie wird die Moderation umgesetzt und da auch einige Beschwerden eingereicht, die auch in Aufsichtsverfahren eingeflossen sind. Das heißt, mit dieser Arbeit haben wir uns einfach unbeliebt gemacht, um es ganz kurz zu fassen, und sind so etwas in den Fokus geraten von der US-Regierung, die genau uns schon seit etwas über einem Jahr da immer wieder mal auch erwähnt hat in Berichten, oder wir haben eben auch auf Social Media verfolgen können, dass wir da irgendwie auch auf deren Radar gelandet sind. Was dann allerdings Weihnachten 2025 passierte, haben wir nicht vorher gesehen. Da wurde nämlich sehr öffentlichkeitswirksam verkündet, dass Annalena von Rodenberg und ich als Geschäftsführerin von HateAid jetzt nicht mehr in die USA einreisen dürfen. Auch völlig ohne Not. Wir hatten überhaupt gar nicht vor, einzureisen. Also nicht so, dass wir einen Antrag gestellt haben und der wurde abgelehnt, sondern es wurde einfach aus dem Nichts verkündet. Und das ist natürlich ein ganz klares Signal, wo es überhaupt nicht um uns geht oder spezifisch um unsere Arbeit, sondern es geht darum, ein Signal zu schicken an alle, die zum Digital Services Act, zu Plattformregulierung arbeiten und sich eben dafür einsetzen, dass Nutzendenrechte eingehalten werden. Und das Signal ist eben ganz klar, wenn ihr das macht, werden euch persönliche Konsequenzen drohen. Wir sind ja eine Organisation, die andere Menschen dabei unterstützt, mit genau sowas umzugehen, weil es eben viel einfacher ist, Individuen herauszugreifen, als ganze Organisationen und Institutionen anzugreifen. Das heißt, es ist natürlich immer was anderes, wenn man dann selber betroffen ist, aber wir verstehen natürlich eigentlich ganz genau, was hier passiert. Und das hat natürlich für unsere Arbeit verschiedene Bedeutungen, obwohl es jetzt nicht essentiell ist, für uns in die USA einreisen zu dürfen, weil es für unsere Arbeit jetzt nicht wirklich wichtig ist. Also insofern haben sie sich da die Falschen ausgesucht. Aber natürlich sind wir jetzt die, die einfach auch gebrandmarkt sind, wo Menschen sich mehrfach überlegen, ob sie mit uns gesehen werden wollen, ob sie mit uns fotografiert werden wollen, ob sie uns fördern wollen. Und wir haben da ganz großes Glück, dass wirklich der überwiegende Teil aller unserer Kooperations- und FörderpartnerInnen wirklich ganz fest an unserer Seite steht und eher sagt, jetzt erst recht. Genau, und wie können wir euch noch unterstützen? Aber natürlich gab es auch ein paar, die von uns abgerückt sind, weil es ihnen einfach zu riskant wurde und sie selbst auch persönliche Konsequenzen befürchtet haben. Und es heißt natürlich, dass wir jetzt Angst haben müssen vor weiteren Sanktionen, die möglicherweise sich auch auf unsere Finanzen beziehen, auf unsere Bankkonten beziehen, unsere Teilnahme am internationalen Zahlungsverkehr und natürlich auch die Nutzung von US-Service-Providern, wie zum Beispiel Microsoft, wo wir gerade mit Nachdruck daran arbeiten, uns von denen zu lösen. Aber ich will jetzt auch nicht verhehlen, damit ist es auch nicht getan. Also diese Sanktionen, die da auch ja sehr explizit angedroht wurden von der US-Regierung als mögliche weitere Schritte, wenn man merkt, das Einreiseverbot fruchtet noch nicht, das auf jeden Fall nicht angenehm. Das ist vor allem persönlich nicht angenehm, weil man ja als Person dann sanktioniert wird. Und das wirklich, das haben wir beim Chefankläger vom Internationalen Strafgerichtshof sehen können, das ist eine massive Einschränkung des Privatlebens. Aber natürlich ist es auch für die Organisation schlimm. Und somit auch für alle, die sich eben ja bei HateAid engagieren. Das sind mittlerweile über 50 Personen. Das heißt, wir haben da natürlich auch eine gewisse Verantwortung diesen Menschen gegenüber, alles zu tun, um uns so gut wie möglich abzusichern. Und da sind wir jetzt eben gerade dabei. Und natürlich hätte ich die Ressourcen auch gerne in was anderes gesteckt. Aber auch das ist ja Teil der Gleichung, uns beschäftigt zu halten und uns Sand ins Getriebe zu schmeißen. Und ja, das genau kann ich jetzt auch nicht lügen. Das funktioniert natürlich gelegentlich, weil man sich damit befassen muss. Aber wir lassen uns auch ganz sicher nicht unterkriegen und wir machen auch ganz sicher weiter.
Ja, das ist total wichtig, dass ihr das tut. Und ich möchte, also das Gespräch führen wir ja auch aus Anerkennung und Respekt vor eurer Arbeit und auch aus Solidarität mit euch. Denn manchmal, also du hast ja vorhin gesagt, wie jetzt auch Meldestellen bei der Polizei zurückgefahren werden. Das heißt, HateAid übernimmt da auch Funktionen, die eigentlich teilweise zumindest die öffentliche Hand übernehmen müsste, um demokratische Räume und Selbstbestimmungsrechte und das Recht auf persönliche Integrität zu schützen.
Ja, deswegen werden wir ja zum Teil auch öffentlich gefördert in unserer betroffenen Beratung. Und auch das war ja jetzt in den Medien, dass das möglicherweise ab nächsten Jahr sehr viel weniger werden könnte, was wir da bekommen. Was natürlich auch gerade ja in der aktuellen Situation, wo wir auf der einen Seite eine sehr große öffentliche Debatte über sexualisierte Deepfakes führen und wo es wirklich einfach wenige Stellen gibt, die sich damit wirklich gut auskennen und da wirklich gute Unterstützungsangebote machen können. HateAid ist eben eine davon und dann gleichzeitig verkündet wird, dass man aber die Gelder für die Beratung streichen möchte, weil man es irgendwie nicht als öffentliche Aufgabe ansieht. Das ist natürlich etwas widersprüchlich. Das ist auch uns nicht entgangen. Wir warten da jetzt ab, wie sich das entwickelt. Und ja, am Ende des Tages ist es teilweise auch eine öffentliche Aufgabe. Es geht hier darum, Opfer von Straftaten zu unterstützen. Deswegen ist HateAid im Übrigen auch gemeinnützig, weil das einer unserer Satzungszwecke ist. Und wenn wir nicht da wären und genau auch die paar anderen Unterstützungsangebote, die es gibt, nicht da wären, dann müsste der Staat sich was einfallen lassen.
Ja, genau. Du spielst ja auf die angekündigten Veränderungen im Programm Demokratie leben an. Mhm. Und das ist, ich finde das auch schwer nachzuvollziehen, die Argumentation. Also zu sagen, es wird ja auch von geringer Wirksamkeit gesprochen und das in einem Kontext, wo rechtsextreme Kräfte stärker werden. Natürlich ist dann die Wirksamkeit eingeschränkt, aber dafür kann man jetzt nicht die Organisation sich dagegen stellen, verantwortlich und haftbar machen.
Uns wurde bisher keine Evaluation unserer Arbeit oder der Arbeit von anderen Projekten vorgelegt. Nach meinem Kenntnisstand läuft diese Evaluation auch noch und ist noch gar nicht abgeschlossen. Von daher, genau, ist natürlich auch die Frage, wie man zu dieser Schlussfolgerung kommt, dass die Wirksamkeit, die man sich erhofft hat, nicht gegeben ist. Da wüsste ich natürlich auch gern mehr drüber, aber am Ende des Tages gibt es auch keinen Anspruch darüber. Die Evaluation will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass das nicht legitim ist. Natürlich muss die Verwendung von Steuergeld auch überprüft werden und eine neue Regierung kann natürlich auch neue Schwerpunkte setzen. Genau, allerdings, wie ich bereits gesagt habe, halte ich das für ein fatales Signal aktuell.
Genau, dem stimme ich zu. Gerade auch, weil wir ja sehen, dass Demokratie und demokratische Diskurse oder politische Diskurse sehr stark inzwischen im Netz stattfinden. Und da muss sichergestellt werden, dass eben diese digitalen Räume demokratisch offen bleiben und demokratische Disziplin eigentlich auch da gilt. Jan, vielleicht kommen wir zu der Abschlussfrage.
Ja, du hast, Josefina, eingangs gesagt, dass du und ihr als HateAid natürlich auch in dieser Lage, auch mit den Fällen, die euch tagtäglich umgeben und den Diskussionen, die geführt werden, schon nach vorne gucken wollt und dass ihr schauen wollt, wie kann man die Dinge jetzt angehen. Und das ist in dem ganzen Gespräch auch sehr deutlich geworden. Vielen Dank schon mal dafür. Aber abschließend vielleicht die Frage, was macht dich bei diesem Blick nach vorne optimistisch, dass das gelingt? Was sind die Indizien oder Anhaltspunkte, die du siehst, worauf man die eigene Zuversicht jetzt stützen kann, dass wir da vorankommen?
Das sind natürlich einerseits die bereits angesprochenen Umfragen, die zeigen, dass es einen großen Rückhalt in der Bevölkerung gibt für eine stärkere Regulierung oder die Durchsetzung von Regulierung im digitalen Raum und auch den Wunsch danach, besser geschützt zu werden. Und man sieht es ja an zum Beispiel der Mobilisierung, die jetzt nach der Veröffentlichung der Geschichte von Colleen Fernandez stattgefunden hat, wo einfach tausende Menschen auf die Straße gegangen sind. Was für mich natürlich auch etwas absurd anmutete, weil wir reden seit Jahren über dieses Thema und ja, hören immer nur, es ist übertrieben und man kommt ja eh nicht hinterher und was sollen wir denn da jetzt machen? Und auf einmal gehen tausende Menschen auf die Straße und das Land redet gefühlt über nichts anderes. Und das zeigt mir, dass es eben dieses Mobilisierungspotenzial auf jeden Fall gibt, was ja auch an der Politik ganz offensichtlich nicht spurlos vorbeigeht. Und natürlich, ja, gerade auch wenn wir auf die Entwicklungen in den USA schauen, da passiert gerade ganz viel in sehr kurzer Zeit. Und ich habe in den Gesprächen, die ich führe, schon das Gefühl, dass das auch Menschen aufrüttelt, die von diesen Extremen doch geschockt sind, die vielleicht vorher auch gar nicht so politisch waren, sondern die jetzt erst verstehen, dass sie jetzt auch gefragt sind, dass sie sich nicht mehr zurücklehnen können, sondern dass sie etwas machen müssen. Und das gibt mir schon Hoffnung. Auf der einen Seite wird vieles, wofür HateAid steht und wofür wir arbeiten, gerade angegriffen und genau wird in Frage gestellt. Aber auf der anderen Seite führe ich auch Gespräche gerade über die Verantwortung von Plattformen oder mittlerweile auch von KI-Tools, die so vor 3 Jahren auch noch nicht denkbar gewesen wären. Von Menschen, die eben ganz klar mehr Verantwortung einfordern. Ja, jede gesellschaftliche Entwicklung ist ja auch immer so ein Aushandlungsprozess und es bewegt sich immer so ein bisschen hin und her und ich bin schon guter Dinge, sonst würde ich den Job nicht machen, dass wir es auch wieder schaffen, ja, das in die richtigen Bahnen zu lenken.
Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Josefine. Das war ganz sehr gerne. Toll, mit dir dazu zu sprechen. Und was mir auch etwas Hoffnung gibt, ist, dass bei den vielen Demonstrationen, die wir gesehen haben jetzt in den letzten Tagen, auch viele Männer waren. Also dass Männer auch ihren Anteil an der Verantwortung erkennen. In der Kindererziehung, in der Auseinandersetzung mit jungen Männern, aber auch einfach, weil sie ja ihr Leben sehr häufig auch mit Frauen teilen. Ja, vielen Dank.
Gerne.
Liebe ZuhörerInnen, das war Über den Tag hinaus mit Josefine Ballon von HateAid. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, abonniert uns gern und teilt diese Folge.
Und in der kommenden Folge sprechen wir mit der Außenpolitik- und Sicherheitsexpertin Jana Puglirin. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.